bin gerade auf etwas gestoßen. Und zwar ich habe da so einen kleinen Kalender und da habe ich heute den Kalenderzettel gelesen. Und was steht da drauf? 29. Dezember. Die Frage, was ist der Unterschied zwischen einem jungen und einem alten Prediger? Ich sage euch die Antwort. Der junge Prediger weiß nicht, wie er anfangen soll. Der alte weiß nicht, wie er aufhören soll. Also ich will jetzt nicht mich bemühen, diese Wahrheit oder diese Aussage als Wahrheit zu verifizieren. Wir haben heute ja etwas weniger Zeit. Wir haben momentan so eine Art Zwischenzeit. Weihnachten liegt hinter uns und der Jahresanfang 2020 liegt vor uns. Und Jahresanfang ist ja nun eine Zeit, in der Menschen eben nicht nur Rückschau halten, sondern eben auch nach vorne schauen auf das anbrechende neue Jahr. Und sie fragen sich nicht selten besorgt, was wird dieses Jahr denn bringen? Aus diesem Grund haben denn auch zu dieser Zeit die Astrologen, die Hellseher, alle möglichen Scharlatane Hochkonjunktur. Nicht? Die nicht eingetretenen Vorhersagen des letzten Jahreswechsels hat man längst vergessen. Wenn es anders wäre, würde man ja doch nicht jedes Jahr wieder auf diese fragwürdigen Prognosen achten. Regelmäßig dann kann man am Jahresanfang in der Zeitung lesen, wie viel von den Vorhersagen des letzten Jahreswechsels eingetroffen ist. Meistens nur die Sachen, die jeder andere auch hätte vorhersagen können. Ja, und insgesamt gesehen ist es sehr armselig. In der Regel bewegt sich die Zahl bei ca. 2%. Man kann also im Übrigen froh sein, dass das meiste nicht eintrifft, denn unter diesen Prophetien finden sich nicht immer auch eben irgendwelche Vorhersagen großer Menschheitskatastrophen. Also auf diese Kassandra-Rufe dieser fragwürdigen Propheten können wir ohnehin verzichten, denn wir leben in einer Welt, die weniger als je zuvor, möchte ich sagen, Anlass geben könnte zu hoffen. Die Welt steckt bis zum Hals in unlösbar erscheinenden Problemen. Da ist ja auf der einen Seite natürlich die Umweltzerstörung, Klimawandel, Überschwemmung, Großbrände, Rohstoffverknappung, Artensterben, Probleme, die in den nächsten Jahren virulent werden, Wasserknappheit, Umweltflucht, gleichzeitig ein rasanter Bevölkerungszuwachs. Und zu all dem haben wir Konfliktherde, die jederzeit in einen großen Weltbrand, Riesenbrand eskalieren könnten. Ich habe letzte Woche auf ARD den Jahresrückblick gesehen. Ich weiß nicht, ob auch jemand von euch das gesehen hat. Also nachdem ich das gesehen habe, sagte ich zu Christine, also wer das gesehen hat, der braucht keine Horrorfilme mehr. Das war wirklich eine geballte Ladung von Katastrophen, von Gewaltexzessen, von allgemeinem Niedergang politisch und moralisch. Worauf soll man da noch hoffen? Ich möchte einen Text lesen zu dieser Thematik, und zwar im Römer, Kapitel 5, dort die ersten 5 Verse. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Behoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Man könnte sagen, dass dieser Text, ich will jetzt mal die ersten Verse, die ich hier gelesen habe, die Schriften mal zurücklassen. Ich werde da später dann auf diese Verse noch eingehen. Aber dann speziell auf die Verse 3 bis 5. Und das steht ja etwas ganz Seltsames, etwas Erstaunliches eigentlich, ja. Also, Paulus sagt, wir rühmen uns in den Trübsalen. Hey, Trübsal? Das erinnert uns doch eher an Trübsalblasen, oder? Und nicht unbedingt an etwas Positives, was er hier zum Ausdruck bringt, ja. Und es lohnt sich, darüber mal nachzudenken. Also, man könnte schon sagen, das ist so, dieser Text so ungefähr, also was wie eine biblisch-psychologische Erläuterung davon, was sich in uns oder wie sich in uns eine positive und eine optimistische Grundhaltung entwickeln kann. Und diese Entwicklung, so zeigt Paulus das hier auf, entwickelt sich in drei Schritten. Der Ausgang ist die Erfahrung von Trübsal, Leid, Not. Also Trübsal schließt alles ein, nicht? Was eigentlich wir am liebsten nicht haben wollen, als was wir als Not erfahren. Und das ist die Ausgangssituation. Ich vergleiche das gerne mit einer Bergtour. Also die Trübsal steht für einen Berg, okay, den es zu besteigen gilt. Und da ist ein Wanderer unterwegs. Nehmen wir mal an, das ist einer, der vielleicht noch nie eine Bergtour gemacht hat. Aber er macht sich dran Gründen, könnte man sagen. Der Gründen, ja, der ist da auch noch zu schaffen. 1737 Meter, aber ist schon eine Herausforderung. Und dann könnte es sein, dass er unterwegs sagt, oh, das ist mir zu anstrengend. Das ist ja vielleicht sicherer. Ne? Okay. Ja, da gilt es einfach dran zu bleiben, ja, nicht aufgeben, dranbleiben, auch wenn es mühsam ist, auch wenn es schwer ist, dranbleiben, nicht die Flucht ergreifen, nicht den Weg des geringsten Widerstands gehen. Das ist der grobe Fehler, den viele machen. Daraus kommen dann erst die wirklichen großen Probleme. Nein, dranbleiben. Und wer das tut, was sagt Paulus? Der lernt Geduld, ausharren, Geduld. Wie kann man Geduld lernen? Nur indem man duldet. Geduld lernt man durch Dulden. Und Dulden heißt immer, da ist irgendetwas, was unangenehm ist, was zu erdulden ist. Ja? Setzt also Trübsal voraus. Also, wenn man dranbleibt, lernt man Geduld. Und wenn man Geduld hat, wenn man ausharrt und nicht aufgibt, dann wird man sich bewähren. Geduld wirkt Bewährung, sagt er. Das heißt, man wird oben am Gipfel sein. Wunderbar, toll. Und dann sieht man vielleicht von da oben vom Gipfel das Rubihorn. Ein bisschen weiter in Richtung Oberstdorf. Das Rubihorn. Das wäre jetzt einer, der ist 1957 Meter, also mehr als 200 Meter höher. Da könnte derjenige, der das den Gründen geschafft hat, sich sagen, naja, also wenn ich den geschafft habe, dann schaffe ich das Rubihorn auch noch. Oder? Also jetzt hat er Hoffnung, so einen Berg zu erklimmen. Und wenn er den dann erklommen hat, dann sieht er daneben das Nebelhorn, 2224 Meter hoch. Ja, das könnte ich jetzt auch noch schaffen. Ne? Versteht ihr, was ich sagen will? Das, er sagt, der Bewährung wirkt Hoffnung. Nicht? Wenn man sich bewährt hat, hat man Hoffnung auch für eine Situation, die vielleicht noch schwerer ist, als die, die man jetzt gerade erfährt. Ja. Und so baut sich eben auch Hoffnung auf in unserem Leben. Entscheidend ist natürlich, worauf sich unsere Hoffnung gründet. Wenn man, ja, eigentlich möchte ich sagen, eigentlich ist jegliche Religion auch Ausdruck davon, dass Menschen viel mehr Vertrauen in das haben, was sie selbst tun. Ist vielleicht deshalb der Mensch unheilbar religiös, weil es ihm einfach so unsagbar schwer fällt, auf die Gnade zu hoffen, auf die Gnade hoffen. Das heißt doch, alle eigenen Bestrebungen, Gott zu gefallen, aufzugeben. Da wird das großspächerische Ego ganz klein, gell? Und das fällt furchtbar schwer, nicht? Auf die Gnade hoffen heißt ja auch, bei jedem Dienst, den ich tue, mich nicht auf meine Fähigkeiten zu verlassen, sondern auf Gottes Tun. Das verlangt Vertrauen. Und eben weil die Gnade nicht greifbar ist, nicht sichtbar ist, nicht kalkulierbar ist. Und weil wir die Gnade eben auch nicht in den Griff bekommen. Auf Gnade hoffen bedeutet, völlig von Gott abhängig zu sein. Worauf setzen wir unsere Hoffnung? Wir, die wir Christen sind? Natürlich auf Gott, oder? Und auf seine Kraft und auf seine Gnade. Klarer Fall. Ja, wirklich? Ist es so? Mal ehrlich. Ist es nicht so auch, dass wir oft mehr auf das hoffen, was Menschen tun können? Wenn wir krank sind, setzen wir unsere Hoffnung auf den Arzt. Bei seelischen Problemen hoffen wir auf den Seelsorger oder, was noch schlimmer ist, auf den Psychiater oder Psychologen. Und doch wissen wir, dass all diese Helfer, auch wenn sie noch so kompetent sein mögen, letztlich nur das können, was Gott will. Und nichts können, was Gott nicht will. Hoffnung steht immer in der Gefahr, enttäuscht zu werden. Ob eine Hoffnung tragfähig ist, das hängt vor allem davon ab, worauf sie sich gründet. Ja, auf Illusionen oder auf verlässliche Zusagen. Der Prediger Salomo sagt, denn für jeden, der noch zu den Lebenden gehört, gibt es Hoffnung. Denn ein lebendiger Hund ist besser dran als ein toter Löwe. Prediger 9,4. Ja, mit anderen Worten könnte man sagen, solange man lebt, kann man prinzipiell hoffen. Denn erst der Tod ist das Ende jeder Hoffnung. Aber die Umkehrung dieser Wahrheit ist auch richtig. Solange man hofft, kann man leben. Denn so mancher kommt ja auch schon während seines Lebens zu der Überzeugung, dass es für ihn keine Hoffnung mehr gibt. Wer aufgehört hat zu hoffen, für den bleibt eigentlich nur noch die Selbstaufgabe. Und das endet nicht selten im Suizid. Ich habe das Thema in vier Fragen untergliedert. Die erste Frage ist, was ist Hoffnung? Und das wollen wir natürlich jetzt beantwortet haben aus der Heiligen Schrift, das ist klar. Immer, wenn man einen Begriff zum Thema macht, dann sollte man ihn definieren. Also was ist Hoffnung? Meine Definition ist einfach, Hoffnung ist eine vertrauensvolle Erwartung eines positiven Zustandes oder Ereignisses. Also zunächst mal ist Hoffnung eine Erwartung, klar. Das heißt, eine auf die Zukunft ausgerichtete Halteinstellung. Zum Zweiten ist sie eine positive Erwartung. Sie erwartet etwas Positives. Das ist wichtig, denn auch Pessimismus ist eine auf die Zukunft gerichtete Erwartungshaltung. Und zum Dritten ist Hoffnung eine vertrauensvolle Erwartung, hat also auch mit Glaube, mit Vertrauen zu tun. Hoffnung hat aber nichts zu tun, aber schon gar nichts mit Schicksalsergebenheit nach dem Motto, naja, es wird nach dem Tod schon irgendwie weitergehen. Ne? Nein, nicht so. Der Umgangssprache hat Hoffnung eine große Bedeutungsspanne. Wenn der Urlaub bevorsteht, hoffen wir auf schönes Wetter, klar. Wenn ich demnächst vorhabe, eine Flugreise zu machen, hoffe ich, dass sie nicht gerade streiken. Aber das ist bei Ryanair nicht so wahrscheinlich. Ja, aber dafür braucht man keine starke Hoffnung, oder? Aber wenn jemand unheilbar krank ist, dann fordert das schon wesentlich mehr, ja, da auf Heilung zu hoffen. Hoffnung und Hoffnung ist nicht dasselbe, da gibt es qualitative und quantitative Unterschiede. Und die soll es jetzt in der zweiten Frage gehen. Wie unterscheidet sich die Hoffnung des Gottlosen von der Hoffnung des Gerechten? Die Begriffe Gottloser und Gerechter, das sind jetzt keine Wertungen, die ich vornehme. Das sind Begriffe, die die Bibel gebraucht. Mit diesen Begriffen werden einfach solche, die an Jesus Christus gläubig sind, von solchen unterschieden, die ihr Leben ihm noch nicht anvertraut haben. Und damit ist nicht ausgedrückt, dass wir uns einbilden, die besseren Menschen zu sein, wie unser Nachbar, der vielleicht mit Gott nichts am Hut hat. Gerechte sind wir aufgrund dessen, dass wir durch Gott als Gnade gerechtfertigt worden sind. Das ist nicht unsere Leistung, das ist einfach nur Geschenk seiner Gnade, das wir in Empfang genommen haben. Römer 5,1 schreibt Paulus, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also wir haben geglaubt und sind daher gerechtfertigt worden. Und die Folge davon ist, wir haben Frieden mit Gott. Wir brauchen uns nicht mehr ängstigen über der Frage, was kommt nach dem Tod und werde ich vor dem Angesicht Gottes bestehen können und so weiter. Nur ganz kurz die wesentlichen Unterschiede zwischen der Hoffnung des Gottlosen und der Hoffnung des Gerechten. Die Grundlage der Hoffnung. Beim Gottlosen sind es ja gewöhnlich menschliche Versprechungen oder Vorhersagen. Aber das ist natürlich ein sehr wankendes Fundament. Ne? Das ist wie ein Haus, das auf Sanddünen gebaut ist. Die Enttäuschung ist bei solcher Hoffnung vorprogrammiert. Beim Gerechten, das sind alles, geht jetzt alles zurück auf Aussagen der Schriften. Beim Gerechten sind es die Verheißungen und prophetischen Aussagen des Wortes Gottes. 2. Korinther 1,20, denn so viele Verheißungen es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm ist auch das Amen, Gott zum Lob durch uns. Sprich, Gott bürgt dafür, dass diese Verheißungen keine leeren Versprechungen sind, sondern erfüllt werden. Dann der Gegenstand der Hoffnung, beim Gottlosen sind es gewöhnlich materielle und vergängliche Dinge. In Hiob 8,15 lesen wir, er stützt sich auf sein Haus, aber es hält nicht stand. Er hält sich daran fest, aber es bleibt nicht stehen. Ein Beispiel ist ja das Gleichnis vom reichen Kornbauern. Das kennt ihr wahrscheinlich, Lukas 12. Ja, der eine super Ernte gehabt hat und jetzt sich sagt, okay, ich reiße meine alten kleinen Speicher ab und baue eine größere Scheune. Und dann will ich das gut hier aufspeichern und so weiter. Und dann kann ich mich zur Ruhe setzen. Da werde ich sagen, Seele, du hast nun einen großen Vorrat auf viele Jahre. Hab nun Ruhe. Iss, trink, sei guten Mutes. Man kann es irgendwo nachempfinden, gell? Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast. Also ihm nicht mehr. Ja, das sind solche Dinge, die sollten wir doch immer wieder sich klar machen. Nicht, wenn man so meint, man muss, um Sicherheit zu haben, ja, möglichst viel raffen. Beim Gerechten ist der Gegenstand der Hoffnung der Reichtum an Herrlichkeit, den Gott uns beschieden hat. Ich könnte diese Hoffnung der Herrlichkeit präzisieren durch 7 weitere Bibelstellen, aber dazu habe ich nicht die Zeit. Aber ich kann sie mal die Inhalte ganz kurz zusammenfassen. Es ist dort die Rede von der Hoffnung auf Gott, auf Jesus Christus, auf seine Wiederkunft, auf unsere Errettung, auf die uns geschenkte Gerechtigkeit, auf das gegebene Heil und auf das ewige Leben. Also ihr merkt schon, was sagt die Bibel? Wo ist denn die Grundlage der Hoffnung? Ganz klar, nicht im irdisch Sichtbaren. Ganz klar. Nicht. Beim Gerichten also ist es die Hoffnung der Reichtum an Herrlichkeit. Und dann die Garantie der Hoffnung. Beim Gottlosen gibt es keine Garantie. Wer soll seine wagen Hoffnungen auch schon garantieren? Die Astrologen und die Hellseher, die übernehmen keine Garantien für ihre Vorhersagen, oder? Wenn das so wäre, dann gäbe es schon gar keinen mehr, keinen solcher Scharlatane mehr. Beim Gerechten ist es die Liebe Gottes, die uns garantiert, denn unsere Hoffnung ist, dass unsere Hoffnung eben nicht vergeblich ist. Römer 5,5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Hoffnung, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes, die das Allerbeste für das Allerschlechteste gegeben hat. Diese Liebe, der es so blutig ernst war um unsere Errettung. Sollte diese Liebe uns jemals im Stich lassen? Undenkbar, oder? Und die Folgen, die Hoffnung des Gottlosen wird verloren sein. So lesen wir in Sprüche 10, 28, das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Das Sprichwort Hoffen und Harren macht manchen zum Narren. Drückt das ja auch ganz gut aus, ja? An unbegründeten, unrealistischen Hoffnungen kann man tatsächlich leicht zum Narren werden. Wir sehen also, die Hoffnung des Gottlosen, die Hoffnung der Gerechten unterscheiden sich ganz erheblich und haben eine völlig andere Qualität. Und damit kommen wir zur dritten Frage. Haben wir als Christen eine starke, eine tragende Hoffnung? Wie stark ist unsere Hoffnung? Um das zu erfahren, müssten wir die Situation unseres Lebens mal Revue passieren lassen, die bedrohlich und frustrierend waren. Situationen, in denen wir in Bedrängnis waren. In den angenehmen, problemlosen Zeiten werden wir da nicht gefordert, klar. Die Frage ist, wie groß darf die Not sein, dass wir immer noch froh und hoffnungslos in die Zukunft schauen können? Reichen womöglich schon kleinste Frustrationen aus, dass wir mutlos werden, dass wir jammern, dass wir verzagen, dass wir klagen, dass wir mutlos werden? Oder können wir nach einer misslungenen Prüfung, bei Verlust des Arbeitsplatzes zum Beispiel, in einer verfahrenen Ehesituation, bei schwerer Krankheitsnot, immer noch hoffen? Das mag jeder für sich selbst entscheiden und sich selbst fragen diesbezüglich. Unsere Hoffnung sollte mindestens so stark sein, dass sie die jeweils vorhandene Trübsal oder Bedrängnis aufwiegt. Also neigt sich die Waage auf die Seite der Trübsal, dann kommen wir dahin, dass wir Trübsal blasen, niedergeschlagen, negative und pessimistische Gedanken haben und zum Umständen sogar depressiv werden, und geht die Schale aber auf der anderen Seite runter, werden wir vielleicht übermütig und leichtsinnig. Die Extrempole, die haben wir ja bei der manisch-depressiven Erkrankung. Da kippt die Waage mal hier und mal dort bis zum Anschlag. Das muss natürlich so sagen, weil diese Erkrankung spielt eine körperliche Komponente mit, so dass man die Betroffenen da nicht wirklich verantwortlich machen kann. Aber um das eine oder andere Extrem zu vermeiden, ist uns der Helm der Hoffnung auf das Heil gegeben. Also Thessalonicher 5,8. Die feste und unerschütterliche Hoffnung auf das Heil. Anders gesagt, eine feste Heilsgewissheit. Das ist wie ein Helm, der unsere Gedanken vor den Einflüsterungen des Feindes schützen soll. Der Teufel, der möchte uns einflüstern und sagen, ah, ist doch alles sinnlos, deine Lage wird nie besser, dein Glaube ist vergeblich. Ja, Gott kümmert sich doch gar nicht um dich. Gib doch auf, wirf alles hin. Ja, solche Einflüsterungen kommen dann, solche Gedanken. Ja. Und dieser Helm, der schützt uns vor Resignation, vor dem Hadern mit Gott, vor Freudlosigkeit, vor Verzweiflung, vor Depression. Im Blickwechsel auf den Herrn, im Hoffen, ist uns bereits geholfen. Auch wenn das Problem unverändert weiter besteht. Der Psalmist drückt das so aus, Psalm 28,7, der Herr ist meine Stärke und mein Schild, auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. Darum frohlockt mein Herz und ich will ihm danken mit meinem Lied. Auf ihn hofft mein Herz und mir ist geholfen. In dem Moment, wo deine Hoffnung sich auf den Herrn richtet, ist dir schon geholfen. Das mag das Problem unverändert da sein, ja, das ist eine andere Sache. Aber es ist dir geholfen, weil du wieder Hoffnung hast. Und das ist enorm wichtig. Die Hoffnung gibt uns Kraft, uns über alle Notsituationen zu erheben, über den Berg der Probleme hinwegzuschauen auf den Herrn. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden, im Stille sein, im Vertrauen lege eure Stärke. Und hat Gott verheißen, dass er uns nie über unser Vermögen versuchen wird. Wenn er uns Lasten auferlegt, also wenn er auf die Waagschale der Trübsal was drauflegt, ja, dann gibt er uns gleichzeitig auch mehr Hoffnung, sodass die Waage im Lot bleiben kann. Und jetzt zum Schluss noch die vierte Frage. Wo haben wir den Anker unseres Lebens ausgeworfen? Paulus erinnert uns im Epheserbrief daran, dass wir früher keine Hoffnung hatten, jedenfalls keine wahre, keine festgegründete, keine lebendige, keine tragende Hoffnung. Epheser 2,11, ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Wie anders ist es heute, da wir zu Miterben der Herrlichkeit Gottes geworden sind? Worin ist unsere Hoffnung verankert? Und darauf gibt uns der Hebräerbrief Antwort, Hebräer 6, Vers 19. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter dem Vorhang. Ein wunderbares, ein entscheidendes Wort. Im Zusammenhang mit diesem Wort ist mir vor mehr als 40 Jahren ein Ereignis, das damals in allen Zeitungen stand und übrigens voriges Jahr war da auch eine Erinnerung dran, oder haben sie da so ein Erinnerungsfest gemacht und so weiter, stand auch vieles in Zeitung. Das ist mir damals zum Gleichnis geworden. Es geht da um den Untergang des Supertankers Amoco Cadiz im Ärmelkanal. Ich habe die Geschichte dann später ausführlich im Reader's Digest gelesen. Ich gebe sie mal ganz kurz wieder. Es war der 16.03.1978. Die Amoco Cadiz war ein Supertanker unterwegs nach Rotterdam unter liberianischer Flagge. Als er dann so in den Ärmelkanal einfuhr, kam ziemlich Sturm auf. Nun, da haben wohl einige Lotsenschiffe dann Hilfe angeboten, telefonisch, aber das kostet Geld. Das wollte der Kapitän dort sparen, das Geld. Sie gesagt, ich schaffe das auch so, ne? Aber der Sturm wurde immer stärker, bis zu Stärke 10. Ja. Schließlich brach das Ruder des Schiffes. Der Taucher war manövrierunfähig. Ja, und dann kam ein Abschleppboot, ein deutsches, wollte ihn abschleppen, aber es war einfach zu schwach. Der Kapitän, der warf Anker aus. Er sagte sich, okay, dann bleibe ich halt hier so lange, bis der Wind vorbei ist. Ja, okay. Gut gedacht, aber es war wohl nicht der richtige Grund, da wo er den Anker reingehauen hat. Das war kein felsiger Grund. So kam es dazu, dass das Schiff sich losriss und auf die bretonische Küste zugetrieben wurde. Es wurde dort auf den Felsen auf, zerbrach in drei Teile. 223.000 Tonnen Rohöl flossen aus. Es entstand ein Ölteppich so groß wie das Saarland. Die ganze bretonische Küste wurde verschmutzt. Das war eine Katastrophe. Aber das hat mir einfach auch etwas gesagt. Wie schnell ist doch unsere Seele aus der Bahn geworfen, wenn Lebensstürme daran rütteln. Wie rasch greifen Angst, Verzweiflung und Resignation auf unserem Herzen. Und liebe Geschwister, die Hoffnung, die sich auf das Menschenmögliche gründet, auf unsere Kraft und Leistung oder auch auf die Kraft und Fähigkeit anderer Menschen, ja, wie schnell ist sie doch dahin? Hier ist kein fester Grund. Der ausgeworfene Anker hält den Stürmen nicht stand. Unser Lebensschiff reißt aus der Verankerung und treibt auf die Katastrophe zu. Wie nötig brauchen wir eine Hoffnung, die hält, die fest verankert ist. Noch einmal, Hebräer 6, 19. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht bis ins Innere, hinter den Vorhang. Was ist denn gemeint mit dem Inneren hinter dem Vorhang. Es ist das Allerheiligste im Tempel. Ja, steht sinnbildlich also für den Himmel, für die Wohnstätte Gottes. Es geht also um eine Hoffnung, die nicht im Sichtbaren verankert ist, sondern im Unsichtbaren, in der Ewigkeit. Dort, wo der Ursprung der Gnade ist. Die Hoffnung ganz auf die Gnade setzen heißt, den Anker unseres Lebensschiffs in der Ewigkeit ausgeworfen zu haben. Dort, wo die Lebensstürme nicht ansetzen können, dort, wo sie keine Kraft haben. Diese Hoffnung werden diejenigen, die noch keine Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus haben, an uns wahrnehmen. Petrus sagt, seid alle sehr bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Diese Hoffnung, die in uns Gläubigen ist, ist vor allem auch die Hoffnung auf die baldige Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Möge diese unsere Hoffnung eine so starke Ausstrahlung haben, dass Menschen fragend werden. Das wäre doppelt schön. Ne? Dann wäre diese Hoffnung einerseits ein tragendes Element in unserem eigenen Leben und andererseits wäre sie auch für andere zum Segen. Amen. Jesus Christus, dass wir, die wir geglaubt haben an dich, die wir durch Glauben gerechtfertigt worden sind, Herr, dass wir auf die Gnade hoffen dürfen in jeder Situation unseres Lebens, dass wir nicht verzweifeln müssen, dass wir nicht aufgeben müssen, Herr. Herr, bewahre uns auch da vor solchen Gedanken, die uns vom Feind eingeflüstert werden. Der möchte, dass wir aufgeben, dass wir unser Leben zerstören. Herr, dass wir doch immer wieder den Blick zu dir hinbekommen, dass wir in dir eine echte, eine wirklich tragende Hoffnung haben. Wir danken dir. Amen.